Christoph Möllers ist einer derjenigen, der trotz seiner Jugend so mutig ist, das Bundesverfassungsgericht mit aller Strenge in seine Grenzen zu weisen. Und da haben wir gedacht, das ist der richtige Mann für den heutigen Abend. Ich darf ganz kurz zu seiner Person sagen, damit er nochmal einen gewöhnlichen und normalen Atem entwickeln kann. Er ist seit 2009 Professor an der Humboldt-Universität, und zwar für öffentliches Recht und Rechtsphilosophie. Früher war Rechtsphilosophie immer mit dem Strafrecht verbunden, neuerdings sogar mit dem öffentlichen Recht. Und man fragt sich natürlich, ob die Rechtsphilosophie sich dadurch wandelt. Aber das ist heute Abend nicht unser Thema. Er war 206 und 207 Fellow am Wissenschaftskolleg hier in Berlin und war 2005 Professor in Göttingen. Das war die Zeit, als ich da noch im Hochschulrat war und natürlich die allgemeine Trauer teilte, Herr Möllers, dass Sie also den Ruf nach Berlin angenommen haben. Und davor war er also Professor in Münster. Er hat sich in Heidelberg habilitiert und 1999 in München promoviert. Und er hat in Tübingen studiert und in Madrid. Er hat in München studiert und in Chicago. Also wir haben heute Abend einen weltläufigen Mann zu Gast. Und da kann es schon vorkommen, dass man zwischen Berlin und Potsdam nicht so genau unterscheidet. Wenn Sie im Wikipedia nachschauen, dann wird von ihm mitgeteilt, er habe über 100 Texte geschrieben. Ich weiß nicht, ob das Bücher sind, aber jedenfalls eines darf ich doch mal hochhalten. Das ist also ein Buch, das in der Beck'schen Reihe Wissen erschienen ist und wo er sich über das Grundgesetz äußert. Und zwar in einer Art und Weise, dass auch der Nichtjurist Freude daran haben kann. Deswegen habe ich es also ruhig mal hier in die Höhe gehalten. Sie sehen auch, es ist ein kleines Werk. Es kostet nicht mehrere Abende, aber man weiß doch etwas mehr von dem Grundgesetz, das wir ja nicht alle im Gegensatz zu einem ehemaligen Innenminister unterm Arm zu tragen fliegen. Herr Möllers, ich hoffe, Sie sind jetzt bei Laune und bei Stimme und ich darf Ihnen diesen Platz anbieten. Ich danke Ihnen.
Ja, vielen Dank für Ihre Geduld. Es ist mir, wie gesagt, auch wirklich unangenehm, nicht mehr ganz so unangenehm, wie ich in dem Moment, als ich im Stau stand und dachte, ich würde gar nicht mehr hier ankommen. Es ist vielleicht ganz gut, ein etwas angehaltetes Publikum schon vor sich zu haben, das sagen mit der nötigen Toleranz und Offenheit zu sagen, meinen Überlegungen folgt. Ich werde versuchen, es vielleicht etwas zu verkürzen und den ganzen Vortrag sagen, Ihrer jetzt etwas gewandelten Bedürfnisstruktur anzupassen. Dann ist es klar, vor dem Vortrag freut man sich auf den Empfang, aber sagen, während des Empfangs freut man sich vielleicht gar nicht mehr so wirklich auf den Vortrag, der dann auf einmal doch den Empfang unterbricht. Nun haben Sie sich heute Abend einen Juraprofessor eingeladen, um über die Lage der Medien und des demokratischen Diskurses unter den Bedingungen der Regionalisierung zu sprechen. Das kann man machen. Allerdings möchte ich heute gar nicht allzu viel juristische Kompetenz in Anspruch nehmen. Das Medienrecht, in dem ich mich so ein bisschen auskenne, aber sicherlich viel, viel schlechter als viele Profis von Ihnen, die hier sitzen, das Medienrecht, denke ich, muss man immer auch ein bisschen mit Vorsicht genießen. Das Medienrecht ist eine hochkomplexe, sehr differenzierte Materie, die es erstmal verdient, mit Respekt behandelt zu werden, aber die natürlich auch ein bestimmtes Misstrauen verdient. Sie leidet notwendig unter den Beschränkungen, unter denen jedes spezialisierte Rechtsgebiet einer solchen politischen Relevanz leiden muss. Sie ist ziemlich kleinteilig. Sie hat sehr weitreichende Implikationen für das demokratische Gemeinwesen, aber ist doch irgendwie in einem Spezialistendiskurs befangen und vielleicht auch versteckt. Es wird von Leuten betrieben, die Interessen haben, und die sitzen ja hier auch alle, nicht wahr? Und die sich innerhalb ihrer vorgegebenen Interessenstruktur bewegen. es leidet unter einer gewissen Modeanfälligkeit, nicht, einer Unsicherheit darüber, wie denn genau der Zusammenhang zwischen Medien und der Welt zu beschreiben ist. Nicht? Eine Grundfrage, finde ich, mit der wir uns immer wieder schwer tun. Unterschätzen wir Medien oder überschätzen wir vielleicht nicht sogar in vielen Fragen Medien, indem wir sagen, mit jeder Wandlung der Medienstruktur im Grunde auch eine Wandlung der politischen Verhältnisse, der Repräsentationsmechanismen oder sonst irgendetwas erwarten, die vielleicht in der Form gar nicht eintritt. Nicht wahr? Vielleicht sind wir manchmal auch etwas zu schnell. Wenn Sie mal einen Roman lesen von Balzac aus dem 19. Jahrhundert über die Presselandschaft zum Beispiel, dann wird Ihnen jede Klage über den Zustand der Presse jedenfalls nicht mehr besonders neu vorkommen. Lassen Sie mich also deswegen heute zu Ihnen vielleicht weniger als Rechtsexperte reden, denn als aus der Perspektive eines informierten Laien vielleicht, der sich für den Zusammenhang zwischen demokratischer Öffentlichkeit, gesellschaftlichem Wandel und der Regulierung von Medien interessiert. Ich möchte das Thema lokale Öffentlichkeiten in der digitalisierten Mediendemokratie in drei ganz kurzen Schritten entfalten, vielleicht in einer halben Stunde. Erstens möchte ich nochmal über das Ideal nachdenken, dem eigentlich das deutsche Medienverfassungsrecht so ein bisschen nachhängt und dem doch die meisten Regelungen heutzutage auch noch irgendwie geschuldet sind. Dann möchte ich nochmal über die Probleme nachdenken, die dieses Ideal vielleicht hat. Probleme, die es immer schon hatte und Probleme, die es vielleicht eher neuerdings hat. Und dann nochmal drittens ein bisschen über die Folgen nachdenken, die dann das eigentliche Thema betreffen, nämlich die Frage der Lokalität, der Regionalität und der Frage der Regulierung in diesem Zusammenhang. Bitte erwarten Sie von mir keine Antworten, schon gar keine Vorschläge zur Verbesserung von Regulierung. Es gibt Reflexionen und eine meiner Tendenzen in einem Vortrag, der sowieso bei aller Freude hier zu sein und aller guten Laune, die ich hoffentlich noch etwas versprühen werde, vielleicht eher etwas pessimistischer Natur ist, meine Tendenz in diesem etwas pessimistischen oder vielleicht etwas skeptischen Regulierung, skeptischen Vortrag wird eher dahingehend zu sagen, dass es halt auch viele Probleme gibt, die man mit den Mitteln des Medienrechts nicht lösen kann. Aber beginnen wir mit dem Ideal, ein demokratisches Ideal. Lange Zeit, so scheint mir, war die Medien der Verfassung der Bundesrepublik in der Lage, uns den Inbegriff einer gelungenen demokratischen Öffentlichkeit zu ermöglichen. So hat sie es jedenfalls vielleicht selbst gesehen. Versammelt um die zuverlässigen öffentlich-rechtlichen Nachrichten von ARD und ZDF konnte sich die bundesdeutsche Bevölkerung irgendwann zwischen 19 Uhr und 20.15 Uhr gemeinsam um den politischen Diskurs versammeln, der dort vorgestellt wurde. Das öffentlich-rechtliche Fernsehen und vor allem die öffentlich-rechtlichen Fernsehnachrichten schienen dabei gleich zweierlei sicherzustellen. Zweierlei, das keineswegs selbstverständlich ist in einer Demokratie. Sie identifizierten zum ersten einmal, wo politische Probleme liegen. Sie halfen uns also im Grunde dabei, über dieselbe Frage zu debattieren. Und das ist durchaus etwas Ungewöhnliches, wenn Sie sich andere Demokratien angucken, wo diese Form von, sagen, wenn man so will, homogenisierter, zentralisierter Problemidentifikation gar nicht unbedingt selbstverständlich ist. Sie halfen uns dabei, die Probleme zu identifizieren, erstens. Und zweitens begrenzten sie in gewisser Weise auch oder trugen etwas dazu bei, die politischen Lösungsmöglichkeiten zu begrenzen. Durch ein gewisses Ideal moderat moderierender Darstellung, in der zugleich verschiedene Stimmen zum Wort kamen, aber doch radikale Ansichten in gewisser Weise auch von vornherein ausgefiltert wurden. Ausgewogenheit heißt das schöne Wort. Und Ausgewogenheit hieß sicherlich auch, dass die öffentlich-rechtlichen Nachrichten dazu beitrugen, das, was man positiv als Konsens bezeichnet und was ich auch durchaus positiv sehe, zugleich als etwas zu fassen, in dem die Frage, wie lösen wir eigentlich ein politisches Problem, von vornherein in einem gewissen Rahmen gehalten werden konnte und dieser Rahmen auch für politische Mehrheiten plausibel blieb. Dieser Idealzustand, wie gesagt, dessen großen Wert ich nicht in Frage stellen will, hatte aber wahrscheinlich seine größte Zeit irgendwann zwischen 1960 und 1985. Irgendwo in der Phase zwischen den Endmoränen der autoritären Adenauerzeit, in der in gewisser Weise erst einmal auch der öffentlich-rechtliche Rundfunk dazu kommen musste, kritische Berichterstattung zu liefern, damit begann, aber langsam, und dem Beginn des Privatfernsehens, nicht wahr? Das in gewisser Weise das ganze Modell in irgendeiner Weise vielleicht auch in Frage stellt. Dieser Idealzustand hat bis heute in der deutschen öffentlichen Meinung viele Fürsprecher. Ich würde mich persönlich auch als einen solchen erstmal sehen, aber ich möchte zwei ganz unterschiedliche nennen, die eher altbundesrepublikanisch sind, aber doch beide noch sehr, sehr munter. Das eine ist das Bundesverfassungsgericht, das Anfang der 1960er Jahre in einer bemerkenswerten seit Anfang der 60er Jahre in einer bemerkenswerten und sehr komplexen Rechtsprechung damit begann, ich war den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten diese staatsfreie Organisation und diese Verantwortung für die Meinungsvielfalt aufzutragen. Der andere Fürsprecher, der in diesem Zusammenhang gar nicht so oft genannt wird, aber glaube ich ziemlich wichtig ist, ist Jürgen Habermas, der wie niemand sonst eigentlich über Öffentlichkeit nachgedacht hat. Sein berühmtes Buch erschien auch gerade 1959, nicht das erste Rundfunkunterhör, das ist, glaube ich, von 1961. Sein berühmtes Buch über den Strukturwandel der Öffentlichkeit erschien 1959, das zentrale Buch, auch wenn es jetzt vielleicht kaum jemand gelesen hat, aber für das Selbstverständnis der Bundesrepublik, glaube ich, ein zentrales Buch darüber, wie wichtig Öffentlichkeit ist. Bis heute, bis zur jüngsten Intervention zur Zukunft der Europäischen Union, jemand, der über Öffentlichkeit zugleich nachdenkt und an ihr teilnimmt und die Theorie dessen, was im Grunde auch die Rechtsprechung, aber auch die Medienregulierung im Hintergrund hat, die Theorie dessen, wie kaum jemand anders, oder wie niemand anderes eigentlich, entwickelt und zu Ende gedacht hat. Nun, Sie werden das alles wissen, aber ich möchte doch nochmal daran erinnern, in der Rechtsprechung des Gerichts, wie in der Theorie Habermas, fallen so ein paar Gemeinsamkeiten auf, nicht? Demokratische Öffentlichkeit ist in beiden eher ein vernünftiges Gespräch als ein Interessenkonflikt. Ein Gespräch unter vernünftigen Teilnehmern, das reguliert werden muss. Demokratische Öffentlichkeit hat ein hohes Maß an Gemeinsamkeit. Es geht immer doch meistens um eine Öffentlichkeit und nicht um viele Öffentlichkeiten. Es gibt einen gewissen zentralistischen Pull in diesem Argument. Und ich denke, das ist schon interessant zu sehen, dass deswegen der Diskurs, der in beiden geführt wird, auch wenn er manchmal, wenn das nicht manchmal so, nicht immer so explizit gemacht wird, im Ergebnis, denke ich, recht national ist. Das gilt selbst interessanterweise für so eine Konstruktion wie die ARD, die doch, korrigieren Sie mich, wenn ich mich irre, aber ich habe es versucht zu recherchieren, das ist mir nicht ganz klar geworden, die doch alle relativ spät, jenseits der föderalen Gliederung von WDR und so weiter, Bayerischem Rundfunk und so weiter, doch die ganzen, sozusagen, das ganze Anliegen der Lokalisierung und Regionalisierung sehr, sehr spät entdeckt haben, eigentlich erst. Nicht wahr? Und die im Grunde erst einmal ein Projekt waren, dessen echtes Ziel doch vielleicht eher ein nationales Publikum war. Beide sehen, sagen es vor Gericht und der Philosoph, sehen den Staat natürlich in der Pflicht, diese Öffentlichkeit durch Meinungsvielfalt zu sichern, also die Herstellung von Öffentlichkeit. Und beide sind der Meinung, dass das auch gegenüber Privaten passieren soll. Nun, das ist ein sehr attraktives Ideal auf den ersten Blick. Es mag attraktiv, vielleicht sogar selbstverständlich klingen, aber es ist natürlich beides in gewisser Weise nicht, auch mit Blick auf die Frage der Lokalisierung. Dass ein solches Ideal nicht selbstverständlich ist, und wahrscheinlich noch nicht einmal selbstverständlich war, bevor die Privatisierung des Rundfunks und die Digitalisierung der Medien sehr viel verändert haben, das zeigt sich eigentlich sofort und auf den ersten Blick, wenn man zwei Vergleiche zieht. Einmal den Vergleich mit anderen Medien und dann den Vergleich mit anderen Ländern. Intermedialer Vergleich. Wir schauen auf den Zeitungsmarkt. Und was wir im Zeitungsmarkt sehen, ist natürlich, dass all das, was im Medienrecht verfassungsrechtlich geboten scheint, nicht nur im Zeitungsrecht verfassungsrechtlich nicht praktiziert wird, sondern sogar verboten ist, was sehr ungewöhnlich ist, dass wir so ein absolutes Urteil auf beiden Seiten haben. Natürlich darf es keine Lizenzierung von Zeitungen geben, natürlich dürfen wir keine Inhaltsregulierung von Zeitungen machen und natürlich ist auch die staatliche Förderung von Zeitungen erst einmal verfassungsrechtlich eher verdächtig als zulässig. Und auch die allgemeine Meinungsfreiheit, um die es ja eigentlich geht, es geht ja eigentlich um den Austausch von Meinungen, ist in der Art und Weise, wie wir sie behandeln, natürlich der Zeitungsregulierung viel näher als dem Medienrecht. Versteht sich das von selbst für die Zeitungen? Ich denke, auf der einen Seite versteht es sich von selbst. Wir sind in der Tat nicht so weit gekommen, dass wir so etwas haben wie eine Zeitungsregulierung. Auf der anderen Seite, auch hier haben wir Zweifel am Gegenargument in gewisser Weise. Wir sehen die Zeitungskrise. Wir sehen, dass heute die Frankfurter Rundschau pleite gemacht hat. Und wir sehen, dass sie erst heute pleite gemacht hat, weil Roland Koch sie in Hessen finanziell unterstützt hat, was verfassungsrechtlich auch nicht ganz koscher sein muss. Und wir wissen nicht, wenn wir den intermedialen Vergleich noch einen Schritt weitergehen, was das für das Internet bedeutet. Behandeln wir das Internet wie Fernsehen oder behandeln wir das Internet wie Zeitung? Das ist eine große Diskussion, die wir führen. Ich persönlich würde dazu tendieren, es eher wie Zeitung zu behandeln. Aber ich sehe, dass das eine Abgrenzung ist, die uns jedenfalls nicht ganz einfach fällt. Also, der Vergleich mit anderen Medien zeigt uns, dass die sagen, Tugenden des Medien, des Rundfunkrechts sicherlich nicht die Tugenden aller Medien sind. Und der Vergleich mit anderen Ländern zeigt uns in gewisser Weise dasselbe. Wir schauen in die USA und erkennen, dass die Vorstellung eines vom Staat herzustellenden, einer vom Staat herzustellenden Vielfalt, anstatt einer vom Staat zu entdeckenden und vorzufindenden Vielfalt, offensichtlich in anderen Ländern nicht gleichen Anklang findet wie bei uns. Immerhin mit schlechten Folgen. Die USA sind uns vielen sicherlich kein Vorbild und sicherlich ist das amerikanische Fernsehen nicht das, was wir uns unbedingt wünschen. Aber vielleicht auch nicht nur mit schlechten Folgen. Gerade mit Blick auf so etwas wie Lokalisierung. Wir sehen in den USA natürlich eine sehr, sehr lebendige Form von Lokalisierung und Politisierung, vielleicht auch in einem guten Sinne, sogar des Radios etwa. Ich war eine von selbst entstehende Versorgung mit Meinungsvielfalt, die uns vielleicht sehr extrem vorkommen. Wir haben nicht diesen moderat moderierenden Modus des Öffentlich-Rechtlichen, aber die durchaus doch auch Zeichen einer sehr, sehr medial vermittelten und sehr, sehr lebendigen, extrem, aber irgendwie eigentlich auch extrem energetischen politischen Auseinandersetzung ist. Zudem wird man natürlich sagen müssen, dass dieses Ideal nicht nur umstritten ist mit Blick auf andere Medien und andere Länder, sondern dass es auch ein Ideal ist, das Kosten hat. Und auch diese Kosten sind in allem bekannt. Es gibt Kosten des Wettbewerbs. Ich war Exklusion von Wettbewerb ist eine Folge von Medien. Ich bin mir nicht sicher, ob ich darüber traurig bin mit Blick auf das Privatfernsehen. Das kann man sicherlich so oder so sehen. Aber dass es eine Exklusion von Wettbewerbern gibt, ist klar. Damit gibt es auch immer eine Exklusion von Vielfalt. Ich denke, das kann man nicht leugnen. Das Programm, das sozusagen nicht wirtschaftlich rentabel gezeigt werden kann unter den Bedingungen, ist halt eins, das auch nicht gezeigt wird. Es gibt sicherlich auch, das hört man ungern, aber es ist klar, es gibt auch so etwas wie Kosten mit Blick auf politischen Einfluss. Denn es ist klar, dass das System, wenn ich das mal als Outsider so sagen darf, das System der Medienregulierung, so wie wir es haben, das Versprechen der Staatsfreiheit und das Versprechen der Politikferne nicht in dem Maße einhalten kann, wie es eigentlich sein müsste. Und es gibt die Kosten der Ausgewogenheit natürlich in gewisser Weise auch, denn Ausgewogenheit ist natürlich in gewisser Weise beides. Es ist das Ideal eines Diskurses, es ist aber immer auch ein Mittel, um Meinungen auszuschließen. Und es gibt, und das ist das Thema, natürlich auch nochmals die sehr späte Entdeckung lokaler Sensibilitäten. Die Entwicklung des öffentlichen rechtlichen Rundfunks ist dann doch vielleicht eher eine von oben nach unten gewesen. Und die Entdeckung sozusagen des Radios als eines dezentralen Mediums ist tatsächlich wahrscheinlich erst mit der Privatisierung des Radios in der Form passiert. Das bedeutet noch einmal kein Plädoyer gegen das System, aber eben doch die Bewusstmachung seiner Probleme. Und galten diese kritischen Überlegungen vielleicht bereits vor 20 Jahren, so stellen sie sich heute natürlich neu, vielleicht auch anders, denn noch mehr hat sich geändert. Nicht? Das Erste, was sich geändert hat, ist in der Tat das drohende Ende der Zeitungen. Und ich glaube, wir müssen uns nichts vormachen, zu sagen, dass es in der Formulierung keine Übertreibung darstellt. Ich habe heute Morgen noch mal in meiner Vorlesung gefragt, wie viele Leute denn aus der Generation der 20-Jährigen, die da sitzen, eine Zeitung abonniert haben. Und da hat halt einfach niemand eine Zeitung abonniert. Nicht? Da sitzen sie dann mit 150 Studierenden, die sehr, sehr gut sind und die einen NC von 1,5 haben. Und da hat eigentlich keiner eine Zeitung abonniert. Ne? Null. Und das ist nicht irgendwie, da können Sie also viel rechnen. Aber das kommt dann dabei raus. Und das war vor 3 Jahren in Göttingen auch nicht anders. Da habe ich es auch schon mal gefragt. Wie immer man damit umgeht, wir wissen, wir reden viel über Geschäftsmodelle, manches funktioniert, manches funktioniert nicht, aber das ist erstmal so die Zeitung, das ist erstmal die Zukunft der Zeitung in einem anspruchsvollen Hörsaal in Deutschland. Wir sehen die Digitalisierung der Diskurse natürlich. Wir sehen aber auch die Regionalisierung noch einmal. Wir sehen, dass das Interesse sozusagen daran, lokale Einheiten zu vermitteln, und dazu werde ich am Ende natürlich noch viel mehr sagen, sagen doch eher gewachsen ist und wahrscheinlich in irgendeiner Weise auch mit etwas wie Internationalisierung zusammenhängt. Wir sehen einfach, dass sich die Medienkunden, die Menschen, die Medien benutzen, vielleicht auch durch die Möglichkeit, eine größere Auswahl zu treffen, die oft digital vermittelt ist, eigentlich sozusagen nicht mehr von selbst auf einen mit derselben Selbstverständlichkeit in einen nationalen Diskurszusammenhang geführt werden, wie sie das vor 20 oder 30 Jahren noch geführt werden, sondern die Frage, ob sie sich mit einem lokalen, mit einem regionalen, mit einem nationalen oder mit einem internationalen Diskurszusammenhang beschäftigen, erst einmal für sie irgendwie bereitlegt und sie da eine Wahl treffen könnte. Während, das wäre die These, und das ist zum Beispiel die These der hohen Lenkungsfunktion und der irgendwie auch löblichen Lenkungsfunktion von so etwas wie den zentralen öffentlich-rechtlichen Nachrichten 19.20 Uhr, 15 Uhr, natürlich immer irgendwie eine war, zu sagen, der Diskursraum, in dem wir reden, das Thema, über das wir reden, ist doch eins nationaler Politik, mehr oder weniger. Und das hat viele Vorzüge, das hat immense demokratiefördernde Effekte, aber es funktioniert wahrscheinlich in dieser Form nicht mehr, wenn man in einer anderen Art und Weise sich die Themen auch selbst auswählen kann, mit denen man sich beschäftigen kann. Und damit bekommen wir natürlich was? Wir bekommen auch eine gewisse Fragmentierung des Diskurses. Eine Fragmentierung, die vielleicht auch innerhalb des nationalen öffentlichen Diskussionsraumes erst einmal auch nichts Schlechtes sein muss und die, auch hier zeigt sich, dass der Blick in andere Länder vielleicht manchmal ganz hilfreich ist, die für andere Länder, die als Demokratien durchgehen müssen und durchgehen sollen, natürlich auch gar nicht so etwas Ungewöhnliches ist. Wenn Sie sich ein Land wie die Schweiz angucken zum Beispiel, dann werden Sie da sehen, dass die öffentlichen Diskurse einfach auch durch die Sprachenbarriere doch sehr, sehr viel mehr sagen, in der Form fragmentiert sind, dass man das Gefühl hat, dass etwa welschsprachige, französischsprachige und deutschsprachige Schweizer miteinander über schweizerische Politik reden, aber nicht untereinander. Also sagen, innerhalb der deutschen Community über Gesamtschweizer Politik reden und innerhalb der französischen Community über Gesamtschweizer Politik reden, aber durch die Medien, durch die Sprache der Medien, sowohl der Zeitung als auch des Fernsehens, durchaus zwischen diesen Bevölkerungsgruppendiskurs gar nicht so auffällig ist. Das fällt in Wissenschaften besonders auf, wo man in Geisteswissenschaften, wo man sich zum Beispiel sehr, sehr selten zitiert in der Schweiz, was ja interessant ist. Man legt dieselbe Verfassung aus, aber eigentlich zitieren die Deutschsprachigen nur Deutschsprachigen, die Schweizersprachigen und Schweizersprachigen. Das ist bis vor wenigen Jahren absolute Geflogenheit gewesen. Nun, wie stellt sich die mediale Landschaft nun in einer regionalen Gemeinschaft dar? Was macht eine lokale Gemeinschaft damit? Vielleicht sogar eine, die an Bevölkerung verliert, wie die, und hier steht es so schön, wie wir es hier in Brandenburg sehen. Und Sie sehen, ich war von langer Hand geplant, diesen Vortrag heute in Potsdam zu halten. Nun, das Erste, was man sich, glaube ich, klar machen muss, ist, dass die Rede von lokalen Öffentlichkeiten selbst unklar ist. Und die Frage, was meine ich eigentlich, wenn ich von der lokalen Öffentlichkeit rede, schwer zu beantworten ist und unter vielen Uneindeutigkeiten leidet. Das schönste Beispiel, das uns natürlich die Politik gebracht hat, ist natürlich etwas wie Stuttgart 21. Wo endete eigentlich bei Stuttgart 21 das Lokale? Also endete es in Stuttgart, endete es sozusagen bei den Bahnkunden in Baden-Württemberg oder endete es doch vielleicht in der Kasse des Bundesverkehrsministeriums oder der Deutschen Bahn AG, die ja irgendwie mehr oder weniger mit doch höheren Beträgen in dem ganzen Verfahren drin hingen und damit natürlich auch jeder Steuerzahler in der Bundesrepublik, nicht nur die Bewohner von Stadt und Land. Dieses Phänomen mag man jetzt nochmal dem deutschen Fiskalföderalismus und seinen etwas verschrobenen Strukturen zuordnen, aber es ist, glaube ich, kein Phänomen, das sich darauf reduzieren lässt, sondern es ist klar, dass lokale Öffentlichkeiten von vornherein definitionsbedürftig sind und dass diese Definitionen als solche immer auch umstritten und problematisch sein können. Natürlich kann man eine lokale Öffentlichkeit als eine Lebensumwelt definieren, nicht wahr? Als etwas, in dem ich mich in meinem alltäglichen Leben bewege. Aber als Nachrichtengegenstand oder überhaupt als Gegenstand einer medialen Struktur ist das nicht immer so plausibel, sondern da wird Lokalität auf einmal etwas, was irgendwie ja, abhängig wird von der politischen Relevanz kommunaler politischer Prozesse. Also da rede ich auf einmal von einer lokalen Öffentlichkeit nur dann sinnvollerweise, wenn ich einen politischen Prozess habe, der an diese lokale Öffentlichkeit anschließen kann. Und da ist immer die Frage, wo ist der eigentlich oder wie bedeutsam ist der? Das heißt, Eine wichtige Einsicht, das würde ich von dem, was ich hier sage, gar nicht behaupten, aber ich glaube, eine Sache, die man sich klar machen muss, wenn man über lokale Öffentlichkeiten, jedenfalls in einem politischen, in einem Nachrichtenzusammenhang, auch in einem demokratischen Zusammenhang denkt, ist, dass die mediale Aufarbeitung oder die mediale Ermöglichung oder die mediale Unterstützung von lokalen Öffentlichkeiten eigentlich immer nur so viel bringen kann, wie an politischen Prozessen da sind, die dann in irgendeiner Weise zu politischen Entscheidungen führen können. Das heißt, wir können eigentlich lokale Öffentlichkeiten sinnvollerweise, jedenfalls in einem engeren Sinne des demokratischen Diskussionszusammenhangs, gar nicht anders denken als dort, wo so etwas wie zum Beispiel funktionierende kommunale Selbstverwaltung ist. In dem Augenblick, wo sie zum Beispiel komplett überschuldete Gemeinden haben, die eigentlich selbst gar keine Möglichkeit mehr haben, Entscheidungen zu treffen, sondern die vielleicht wie meine Heimatstädte, ich komme aus Bochum, das eigentlich nur noch Geld hat, um Redner zu bezahlen, aber ansonsten nicht mehr wirklich viel in der Kasse. Wenn Sie da sagen, in einem solchen Land, in einer solchen Stadt wohnen und Sie sehen, dass im Prinzip alle politische Entscheidungen letztlich eine Entscheidung ist, die irgendwie vom Land abgesegnet werden muss, dann können Sie natürlich darüber auf Bochumer Ebene reden, sollen Sie auch. Aber zugleich ist klar, dass der Anschluss dessen, was hier als Öffentlichkeit funktioniert, an irgendetwas, was dann demokratische Legitimation stiften muss, irgendwie nicht mehr funktioniert. Zudem stellt sich natürlich immer die Frage, inwieweit Lokales überhaupt als Lokales isoliert betrachten werden soll oder nicht gerade der Anbindung bedarf. Einer der Reize des Internets ist natürlich eben gerade die Überwindung des Lokalen. Und zugleich, das ist das Seltsame an dem Medium, scheint mir, oder an der Technik, scheint mir zu sein, ist, dass das Internet Lokalitäten einerseits überwindet, aber zugleich neue Lokalitäten schafft. Lokalitäten, die jetzt nicht mehr territorial definiert sind, sondern personal definiert werden, sind durch Teilnehmergruppen, aber Lokalitäten, die natürlich an all dem leiden, was man vielleicht als Bewohner einer kleinen Stadt sozusagen als Provinzialität, aber diesmal als virtuelle thematische Provinzialität beklagen mag. Ja, das Internet neigt, und das ist, hat man, sagen, auch diskutiert man in den USA ja schon lange, eigentlich seit den 90er Jahren, das Internet neigt als Medium dazu, sagen, Gruppen zu lokalisieren, in dem Sinne, dass wir Gruppen haben von Personen, die miteinander über bestimmte Themen reden, aber nicht über andere Themen reden, sagen, Begegnungen ermöglichen, die sagen, von Leuten gleicher Weltanschauung, gleicher Überzeugung, Teilnehmer von gleicher Überzeugung stattfinden, sodass im Ergebnis wie so etwas haben wir eine Form von auch abgeschlossenen, sich provinzialisierenden Räumen innerhalb eines Mediums, das erst einmal sagen, das Gegenteil ermöglichen würde, aber nicht immer dieses Angebot, ein Angebot macht, das aber nicht immer wahrgenommen wird. Und wieder umgekehrt werden natürlich gerade die lokalsten Dinge, Stadtpläne etwa, nicht wahr, oder Anzeigenblätter, am meisten von digital international organisierten Strukturen bedroht. Nicht? Ja, das sind im Grunde die Dinger, die auf der einen Seite unglaublich, wenn man so will, einen unglaublich intensiven lokalen Zusammenhang haben. Was gibt es so ein Lokales als einen Stadtplan? Aber umgekehrt sind es diejenigen, die offensichtlich am einfachsten in eine digitale Struktur zu fassen sind. Und das Problem der Anzeigenblätter haben wir ja mittlerweile auch schon auf dem Plan. Sodass wir hier im Grunde einen Kurzschluss haben, indem wir die Unterscheidung zwischen Lokalität und Digitalisierung gar nicht mehr ganz einfach fassen können. Ist es schwer, Lokales abzugrenzen? Dann ist es zweitens natürlich auch schwer zu fragen, oder stellt sich jedenfalls zum Zweiten auch die Frage, was wir eigentlich genau fördern wollen, wenn wir Lokales fördern. Wollen wir einen Markt, vielleicht doch einen Markt fördern, nicht wahr? Einen lokalen Markt, der irgendwie es einer Gegend ermöglicht, sich wirtschaftlich unabhängig, autonom über Wasser zu halten? Wollen wir eine politische Plattform fördern, eine demokratische Politik in einem bestimmten Bereich? Oder wollen wir vielleicht eine lokale Identität fördern, einfach so als solche, nicht wahr? Weil sie irgendwie uns so ein bisschen, wie wir auch sonst Artenschutz betreiben in gewisser Weise, irgendwie als solche in ihrer Besonderheit, und das sage ich absolut nicht ironisch, sondern als solche in ihrer Besonderheit irgendwie schützenswert erscheint. Ich denke, ich gebe darauf jetzt keine Antwort auf diese Frage, aber ich denke, diese Frage muss man sich erstmal beantworten, wenn man sagen die Diskussion weiterführen will. Schaut man sich nun die Lage der lokalen Medienöffentlichkeit in der Bundesrepublik an, so sieht man jedenfalls auf den ersten Blick eine Menge von Problemen. Zum Ersten funktioniert der Zeitungsmarkt nach meinem Eindruck auf regionaler Ebene doch deutlich schlechter als auf nationaler Ebene. Funktioniert er in Deutschland auf nationaler Ebene auch noch einigermaßen gut, nicht? Das ist, das steht ja auch mal wieder, sicherlich kein typisch ostdeutsches Problem, nicht wahr? Es ist ein regionales Problem, das wir sagen, in vielen bundesdeutschen Regionen beobachten können. Ich erinnere hier nur an einen Bericht, den ich in der Süddeutschen Zeitung im Juli 2012 gelesen habe, den Sie vielleicht auch gesehen haben, den ich interessant fand, weil ich ihn mir so vielleicht eher in den USA hätte vorstellen können als in Deutschland, nämlich einen Bericht über den Landrat des Landkreises Vulkaneifel in Rheinland-Pfalz, der aus seinem Amt zurückgetreten ist, nachdem er Gegenstand einer Kampagne der Eifel-Zeitung geworden war. Die Eifel-Zeitung ist ein kostenloses Anzeigenblatt mit einer Auflage von 70.000. Ich weiß nicht, die Taz hat, glaube ich, irgendwie 80.000 im Moment, kann das sein? Also ich meine, ein kostenloses Anzeigenblatt in einem Landkreis mit einer Auflage von 70.000, das ist eigentlich jeder, der da wohnt, so fast hat man den Eindruck, das zur Hälfte einem Unternehmer gehört, der eine eigene Partei hat und irgendwie seine Liebe zu dem Landrat irgendwann verlor und diesen dann mit Hilfe des Anzeigenblattes aus dem Amt mobbte. Kann man sagen, wer Landrat wird, muss vielleicht eine etwas härtere Konstitution haben, aber ich denke, es ist interessant zu sehen, dass dieser Fall, der natürlich nicht typisch ist für die Bundesrepublik, aber doch interessant ist als einer, der möglich ist, schon zeigt, dass wir hier ein massives Problem vielleicht tatsächlich mit Meinungsvielfalt haben, das der Zeitungsmarkt jedenfalls nicht mehr bewältigen kann. Zum Zweiten, und das ist bekannt, haben wir es mit einem regional besonders harten Wettbewerb fürs Fernsehen zu tun. Ich war härter als für Radio und auch noch härter als für Zeitungen, jedenfalls für einzelne Zeitungen, weil es offensichtlich die bekannten wirtschaftlichen Probleme des Regionalfernsehens gibt. Regionalfernsehen kriegt keine Werbeetats zusammen. Es gibt eine geringe Risikobereitschaft lokaler Unternehmen, beziehungsweise Werbung ist eigentlich mittlerweile im Fernsehen immer schon Werbung, die irgendwie von Unternehmen, die überregional agieren, geschaltet wird. Und damit ist es eigentlich sehr, sehr schwer möglich, nicht weil der örtliche Metzger schaltet halt keine Anzeigen und das Autohaus dann letztlich auch nicht, ist es eigentlich auch nicht wirklich möglich, hier sagen, ein privates Fernsehen in dem Fall zu ermöglichen, das sich selbst trägt. Andererseits haben wir ein neues Bewusstsein für Lokalität. Wir haben eine geringere Bindungswirkung nationaler politischer Prozesse, aber wir haben auch, und ich beschreibe diese Phänomene ihrer ganzen Widersprüchlichkeit, ich glaube nicht, dass man sich darauf einen wirklich widerspruchsfreien Reim machen kann, wir haben auch eine allgemeine Verstädterung. Wir haben tendenziell auch eine Tendenz dazu, dass diese regionalisierten und lokalisierten Lokalitäten eigentlich, sagen Bevölkerung, verlieren. Nun, was bedeutet das für die lokale Medienregulierung? Und was kann der Staat tun? Darf er etwas tun? Soll er etwas tun? Offensichtlich wäre es schön, wenn er lokale Macht diffundieren könnte, dass sich die Geschichte vom Landrat in der Vulkaneifel nicht überall wiederhole. Und offensichtlich wäre es auch gut, wenn er eine Versorgung mit lokalen Informationen garantieren könnte. In der Diskussion, und die Diskussion werden Sie zumeist besser kennen als ich, ist deswegen vor allem die öffentliche Unterstützung regionaler Medien, nicht wahr, regionalen Fernsehen, so wie wir es in der Schweiz etwa haben, so wie wir es in Bayern haben, also eine Teilhabe des Regionalfernsehens etwa an der Haushaltsabgabe. Wenn Sie auf die Homepage des Bundesverbandes Lokal-TV gehen, ich weiß nicht, ob jemand vom Bundesverband Lokal-TV hier ist, dann finden Sie unter der Rubrik Positionen nur eine einzige Position. Und die heißt, wir wollen gerne was von der Haushaltsabgabe abhaben. Das finde ich irgendwie konsequent, aber auch irritierend. Das Bundesverfassungsgericht, das nochmal so ganz eine juristische Bemerkung, mit denen wollte ich Ihnen sehr wenig überhellen, aber das Bundesverfassungsgericht hat solches in der Tat schon im Jahr 2005, aber doch vor einiger Zeit auch ausdrücklich zugelassen. Es hat gesagt, aus der Rundfunk, aus Gebühren oder Abgaben kann die Rundfunkregulierung Geld an privates, lokales Fernsehen abgeben. Allerdings unter gewissen Bedingungen, nicht wahr, unter Bedingungen, die etwa dafür sorgen, dass Meinungsvielfalt garantiert wird, dass Nachrichtensendungen angeboten wird, dass ein ausgewogenes Programm funktioniert und dass irgendwie Informationen über die Lokalität selbst und nicht irgendwelche andere Informationen tatsächlich in diese Sendung hineinkommt. Also spricht wahrscheinlich pragmatisch einiges dafür, das zu machen. Ich denke, es wird auch passieren. Trotzdem möchte ich, vielleicht auch wegen der skeptischen Grundstimmung, die ich heute irgendwie verbreite, vielleicht auch, weil ich mich einfach nur verfahren habe, doch noch sozusagen zum Schluss einige Zweifel an diesem Modell, das ja in gewisser Weise das bundesdeutsche Modell noch mal ein Stück weiter treibt, formulieren. Also an der Idee zu sagen, lokale Örtlichkeiten, die eigentlich, deren Markt eigentlich öffentlich, den Markt überhaupt kein Fernsehen mehr zulässt, bedürfen im Grunde so etwas wie eine regulierte Unterstützung durch Zwangsabgaben, durch zukünftig der Haushaltsabgabe, um unter bestimmten Bedingungen mit einer bestimmten Qualität des Programmes arbeiten zu können. Der erste Zweifel, den ich habe, ist natürlich der, dass wir in aller Regel nur einen Sender haben werden. Und die Vorstellung von Meinungsvielfalt innerhalb eines Senders ist zwar irgendwie sehr zu Ende gedacht und irgendwie auch sehr, wenn man so will, sehr Habermasch, aber sie ist irgendwie auch sehr, ihrerseits wieder etwas irritierend, wie ich finde. Also ich glaube, dass der Anspruch, der hier erhoben wird, wahrscheinlich praktisch nicht wirklich einzulösen sein wird. Und ich stelle mir die Vorstellung, und da bin ich vielleicht auch etwas amerikanisiert, tatsächlich die Vorstellung, dass man Meinungsvielfalt eigentlich nur ermöglichen kann, wenn man mehr als einen Akteur hat, doch immer noch irgendwie als eine Bedingung der Möglichkeit einer demokratischen Auseinandersetzung vor. Zum Zweiten glaube ich, dass das Gesamtsystem unseres Rundfunks so langsam etwas widersprüchlich wird. Wir haben eine allgemeine Abgabe, ich will die gar nicht so negativ nennen, eine allgemeine Haushaltsabgabe, die mittlerweile sagen eigentlich völlig unabhängig, wir werden eine solche bekommen, die mittlerweile völlig unabhängig von irgendeinem Anknüpfungspunkt, selbst von der Frage, ob man überhaupt irgendwie ein Gerät hat, finanziert werden muss. Wir haben zugleich eine sehr starke Dezentralisierung doch der Medien. Wir haben im Grunde auch nicht mehr diese Medienmacht, die wir vielleicht mal beobachten könnten. Die 8 Uhr Nachrichten sind im Grunde auch nicht mehr so ganz die Institution, die sie mal war. Das mag man bedauern, aber es ist so. Und zugleich haben wir ein System, das eigentlich immer noch damit argumentiert, dass die Breitenwirkung, das ist immer das Wort, was das Bundesverfassungsgericht benutzt, die Breitenwirkung des Fernsehens eigentlich diese Form von Regulierung gerade rechtfertigt. Breitenwirkung haben wir natürlich im Lokalfernsehen eigentlich gar nicht. Und die Vorstellung, dass wir sagen, mit dem einen Argument, nicht wahr, die das System erstmal rechtfertigen, muss dann mit der anderen Seite sagen, in einem so dezentrierten Zusammenhang wieder anzuwenden, kommt mir eigenartig vor. Mir kommt es auch eigenartig vor aus der Perspektive der de facto nicht wettbewerbsfähigen Privatfernsehsender, die zu subventionieren, im Ergebnis wahrscheinlich in aller Regel mit Mantelprogrammen, die lokale Sendungen einschalten, irgendwie sagen meiner Vorstellung davon, wie ein Markt funktionieren würde, tatsächlich auch nicht wirklich entsprechen. Ich glaube, dass das Problem, das wir lösen wollen und das es auch wirklich gibt, ein Problem ist, das wir irgendwie anders lösen müssen. Es geht offensichtlich nicht unbedingt darum, ein medienrechtliches Modell, das doch sehr stark an einer nationalen demokratischen Öffentlichkeit orientiert war, sagen, so runterzubrechen, dass es jetzt auch immer noch funktioniert für kleine Lokalitäten mit begrenzten medialen Märkten und mit begrenzten Möglichkeiten, Öffentlichkeit über Fernsehen zu organisieren. Es geht vielleicht doch eher darum, sich zu fragen, wie funktioniert eigentlich Demokratie in einem kommunalen Zusammenhang? Und diese Frage zu beantworten ist hier nicht meine Aufgabe und auch diese Frage zu beantworten bin ich auch gar nicht in der Lage. Aber mein Eindruck ist jedenfalls, dieses Problem zu lösen, ist das Medienrecht letztlich überfordert. Medienrecht kann demokratische Prozesse unterstützen. Medienrecht kann sicherlich demografische Prozesse nicht verändern, wie etwa denjenigen, der sagen, Entländlichung der Regionen. Und manchmal scheint mir persönlich, dass dem demokratischen Bewusstsein vielleicht etwas besser damit gedient wäre, die demokratische Selbstbestimmung sagen, bei sich zu lassen und nicht regulieren zu unterstützen. Vielleicht ist unsere Vorstellung einer gleichmäßigen Verteilung von Infrastruktur, unabhängig von der Besiedlung, die doch immer noch sehr stark unser Weltbild prägt, mit Blick auf Straßen und vieles andere, aber eben auch mit Blick auf Medien. Vielleicht ist diese Vorstellung doch eine Illusion, die wir uns zwar nicht explizit aufzugeben trauen, die wir aber wohl doch in jedem Fall langsam hinter uns lassen werden. Vielen Dank.
Obgleich die Zeit des Empfangs schon längst gekommen ist, kann es ja doch sein, dass der eine oder die andere eine Frage hat, die Sie unbedingt Herrn Möller stellen wollen, und die Möglichkeit geben wir noch. Ich hatte das Gefühl, es war die volle Zeit.
Kann ich gut verstehen.
Lieber Herr Direktor, Herr Hege, das interpretiere ich als den Wunsch, dass Sie jetzt den...
Ich wollte nur sagen, ich bin der Mann aus der Vulkaneifel, nicht der Landrat.
Ah, super!
Und ich muss Ihnen sagen, in der Öffentlichkeit sind die Sachen völlig falsch dargestellt worden. Nicht ich bin beteiligt an der Eifel-Zeitung, sondern die Firma Techneuropa Holding, die hat 50% und der Redakteur hat 50%. Ja, und alles, was geschrieben wurde, ist richtig, aber der Herr Landrat hat eine politische Macht bis nach Mainz, und er hat dann Redakteure eingesetzt, die wieder Redakteure bei irgendeiner Sendung im Norddeutschen Rundfunk gemacht haben. Erstmal war der SWR da. Er hat bei unserer Firma Techensat Digital, das ist meine Hauptfirma, haben sie Schüler, die gerade ein Praktikum machten, angefallen und gesagt, ist der Herr Lepper, das ist mein Name, ein böser Chef. Ich kenne nicht alle Mitarbeiter, ich muss Ihnen nur eins sagen, das ist eine Pressekampagne abgelaufen. Ich habe seit 3 Monaten einen Medienanwalt, Dr. Böhm, aus Berlin, der schon 13.1 über die Verfügung gemacht hat. Was im Facebook über mich drinsteht, ist eine absolute Sauerei. So kann man auch Leute kaputt machen. Ich kann das ertragen, werde mich aber wehren und muss ganz einfach sagen, wie ich gehört habe, sind Dinge einfach falsch rübergekommen. Wir haben auch an Herrn Budegast geschrieben und an den Intendanten. Wir haben erreicht, dass ein paar Sachen mal gedämpft wurden. Es ist hier eine Kampagne gelaufen, die ist einfach eine absolute Sauerei. Dieses Wochenblatt, Eifelzeitung, ist ein Informationsblatt, nicht nur Träger von Anzeigen. Das wollte ich mal sagen, ich könnte noch viel dazu ausführen, aber danke.
Also es ist eine Echtzeit-Gegendarstellung, ist toll. Also ich habe meine Information, muss ich auch sagen, aus der Süddeutschen Zeitung, in die ich ein gewisses naives Grundvertrauen hege, aber auch das ist heute Abend natürlich zu Ende gegangen.
Eine Sache zur Süddeutschen Zeitung sagen, die ich ja sehr schätze. Der Artikel war völlig falsch und ich werde in Zukunft keine Bilder mehr von Agenturen machen lassen. Haben sie ein Bild genommen, ja natürlich schlechteste. Wir haben auch noch die Firma Eifel Acker & Wald GmbH für alternative Energie und auch für Nahrungsmittelproduktion. Und da war mal im Manager-Magazin, ich glaube im Juli 2010, ja, kam jemand aus Hamburg geflogen und hat Fotos gemacht, das würde ich nie mehr machen. Und das war natürlich, sollte sein, im Artikel, dass Unternehmer sich mit Holz oder Wald auskennen oder was machen. Und da war ich so blöd und habe mich ablichten lassen. Und dann sind die Fotos an eine Agentur in Köln gegangen. Und da kann man dann den Mist kaufen. Ja, deshalb werden wir demnächst nur noch Fotos von mir machen, die wir selber Urheber sind. Danke.
Nimm Sie es leid, von mir wollte noch niemand ein Foto kaufen. Ich bin ganz neidisch.